Genau, jetzt sind wir on air.
Juhu!
Hallo, ihr hört mal wieder das Freifunkradio. Zweiter Dienstag im Monat, 22.15 Uhr. Wie immer live on air auf 88,4 FM in Berlin und 90,7 in Potsdam und später auch als Podcast. Und ich habe heute einen Gast, über den ich mich wahnsinnig freue. Und zwar ist bei mir zu Gast Christian Heise.
Hallo, und ich freue mich mindestens genauso doll, hier zu sein, dich zu besuchen und vor allem mit dir mal einen Podcast aufzunehmen.
Gut, es gibt aber auch einen Nachteil an der Geschichte. Wir müssen heute über die Störerhaftung reden.
Oh, da kommt ja gleich wieder das Aggressionspotenzial in mir hoch.
Deswegen habe ich mir den Christian Heise heute hierher geholt, weil du kennst dich, also du arbeitest daran, die Störerhaftung wegzukriegen. Du bist Aktivist für freie Netze, digitale Kommunikation, oder wie würdest du dich selber beschreiben?
Doch, also das erste war schon ganz richtig. Ich glaube, es gibt wenige politische Themen, auf die ich mich so sehr konzentriert habe, wie die Störerhaftung tatsächlich. Also es gibt viele Themen, die mir am Herzen liegen, vor allem netzpolitische Themen, aber die Störerhaftung ist eine Sache, die mich mindestens auch schon vor August 2014 natürlich sehr belastet haben, aber mindestens seit dem ersten Referentenentwurf zur Novellierung des Telemediengesetzes, wo die Störerhaftung drinsteht, doch wöchentlich mindestens einmal zur Weißglut bringt. Ja, so kann man das ungefähr sagen. Ja, doch, Aktivist, dann ist man, glaube ich, Aktivist. Ja.
Wenn einen die Sachen zur Weißglut treiben, ja.
Mit Herzen, meine Mutter würde sagen, mit Herzblut, ja, wo ich mein Herzblut reinstecke. Manchmal vielleicht auch ein bisschen zu viel, das gebe ich gern zu. Ja.
Aber diese Leute braucht es.
Das glaube ich auch. Ich glaube, davon braucht es noch viel mehr. Und ich würde mir wünschen, dass nicht nur bei der Störerhaftung, sondern bei den vielen netzpolitischen Themen viel mehr Leute mit viel mehr Herzblut dabei wären und nicht nur aus Partikularinteressen oder irgendwelchen anderen Gründen. Ich glaube, da fehlt so ein bisschen die Passion bei dem Thema. Weil netzpolitisch und also gerade in Deutschland jetzt auch mit dem, was alles so passiert, ist eine, wenn man das ohne Leidenschaft macht, glaube ich, wird das nichts. Und man stößt häufig auf wenig Leidenschaft. Von daher ist das, glaube ich, das, was einem, wenn man das aus dem Ehrenamt heraus macht, doch schon am besten bewegt und einem auch die Kraft gibt, weiterzumachen. Weil es gab mehrere Momente, und die gibt es auch immer wieder, wo ich so denke, eigentlich macht das keinen Sinn, weil man gegen Mauern läuft. Und
Sisyphus, der
richtig
den Stein hochträgt.
Genau, und das gegen Mauern laufen kenne ich auch aus anderen Umfeldern, aber gegen Mauern laufen mit Leidenschaft ist nochmal ein Unterschied als gegen Mauern laufen und du kriegst Geld dafür.
Ja, kriegst du Geld dafür, dass du gegen Mauern läufst im Fall der Störerhaftung?
Nee, dafür kriege ich kein Geld, aber also ich habe auch schon Jobs und Berufe erlebt, wo ich gegen Mauern gelaufen bin und die haben aber meine Miete bezahlt. Ich glaube, dass das für mich ein freierer Umgang mit einem Thema ist, wenn ich dafür kein Geld kriege. Und ich versuche auch tatsächlich meine berufliche Arbeit doch sehr stark davon zu entfernen, was mich ideell prägt und vor allem, worin ich politisch aktiv bin. Also das gilt für Freifunk, gilt aber auch für meine politische Arbeit bei der Open Knowledge Foundation. Ich tue mich schwer damit, dafür Geld zu nehmen.
Fair enough, so soll es ja auch sein. Ja. Also ich glaube, die meisten Leute, die hinter dieser Freifunksache stehen, finden, dass es so sein muss. Also dass es eben kein Gewerbe ist, kein Beruf, dem man nachgeht.
Nee, das hindert mich aber nicht daran, Leute zu überreden, die vielleicht Geld dafür nehmen, auch gegen die Sache zu sein.
Okay. Was ist der Stand bei der Störerhaftung? Was ist der Stand bei diesem Entwurf des Telemediengesetzes?
Der aktuelle Stand ist tatsächlich, dass die erste Lesung im Bundestag durch ist. Das heißt, der veränderte Referentenentwurf aus dem federführenden Bundesministerium für Wirtschaft ist Wirtschaft und Energie, die heißen BMWI, heißen aber Bundesministerium für Wirtschaft und Energie und Innovation. Ich weiß, ich komme immer durcheinander. Jedenfalls, der aktuelle Referentenentwurf ist in der ersten Lesung durch den Bundestag gegangen. Das bedeutet, jetzt kommt noch eine zweite und dritte Lesung und dann wird dieser Entwurf verabschiedet. Vom Bundeskabinett wurde er schon verabschiedet. Das kommt aber meist, bevor er quasi im Bundestag gelesen wird. Und der aktuelle Stand ist, dass die Koalitionsparteien, die SPD und die CDU darüber streiten, wie man jetzt nach der ersten Lesung das Gesetz noch so modifizieren kann, dass man den unterschiedlichen Interessen vielleicht gerechter werden kann. Und da gibt's mal positive Signale aus einer oder der anderen Koalitionsparteien und mal nicht so positive Signale. Also im Moment muss man sagen, dass zum ersten Referentenentwurf, der ja Ende 2014 geleakt wurde, sich schon viel getan hat, aber man kann mitnichten davon sprechen, dass der aktuelle Stand ist, dass die Störerhaftung abgeschafft ist, auch wenn das einige manchmal behaupten.
Ja, das war das politische Versprechen.
Richtig. Das im Koalitionsvertrag, ich weiß gar nicht, ich glaube in der digitalen Agenda auch, hat man gesagt, dass man Rechtssicherheit für WLAN-Netze schaffen will. Da hat man nicht explizit gesagt, dass man die Störerhaftung abschaffen will. Aber aus der SPD, die ja eben auch Teil dieser Koalition ist und vor allem die das Ministerium führt, aus dem der Entwurf kommt, hat häufiger schon gesagt, dass sie die Störerhaftung gänzlich abschaffen will. Davon kann man jetzt im Moment noch nicht sprechen, von dem, was man hört. Aber wie gesagt, die Debatte ist noch, läuft noch.
Die Störerhaftung bezüglich von Netzwerkanbietern, weil die Störerhaftung ist ja ein Konstrukt im Zivilrecht.
Genau, also ganz wichtig ist zu erwähnen, und da habe ich mit Recht auch schon häufiger Anmerkungen zu bekommen, die Störerhaftung an sich ist ein weitaus größeres Konstrukt. Mir geht es um die WLAN-Störerhaftung und natürlich, also es ist eine zivilgerechtliche Komponente für die, die sich mit dem Thema Störerhaftung noch nicht auseinandergesetzt haben. Dabei geht es darum, um das ganz kurz zusammenzufassen, dass derjenige, der einen Internetzugang zur Verfügung stellt, auch dafür haftet, was darüber passiert. Und da hat sich über die letzten Jahrzehnte, möchte man fast sagen, natürlich eine Abmahnindustrie gebildet seitens der Urheberrechtslobby, aber natürlich auch seitens der Abmahner an sich, die da wild vor sich rum abmahnen. Und wo man auch sagen muss, dass das eine Herausforderung ist für Freifunk. Nicht deshalb, weil es unsere Arbeit verhindert. Also die Freifunker haben ja mehrere Möglichkeiten gefunden, dass die Störerhaftung für sie nicht gilt. Rechtliche und technische Konstrukte. Aber sie behindert auch tatsächlich für mich, und das ist so auch wieder so eine Herzblutgeschichte, die Idee von Freifunk an sich. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dass Freifunk einer der wenigen und wahrscheinlich der convenientsten Möglichkeiten für zivilgesellschaftliche Akteure, das sieht man ja auch bei der digitalen Flüchtlingshilfe, ist, um die Störerhaftung zu umgehen. Und ehrlich gesagt war das nie so eine Idee von Freifunk.
Nein, wir sind da Getriebene.
Richtig.
Am Ende.
Wir sind Getriebene, und wenn das so weitergeht und wenn das schlecht ausgeht, deswegen ist das so wichtig, wird das zumindest ideell zu einem Riesenproblem für uns. Ja. Es ist jetzt schon, ja. Also ich meine, wenn man über das Thema Dezentralisierung von Diensten spricht, ne, also kommt die ganze Gateway-Server-Debatte wieder, VPN und so weiter. Wenn es die Störerhaftung nicht gäbe, könnten wir, glaube ich, freier unsere ursprüngliche Idee umsetzen.
Ja, wobei, ich muss jetzt ein bisschen ketzerisch sein an der Stelle.
Bitte unbedingt, bitte ketzerisch.
Ich glaube, für das Wachstum von der Freifunkbewegung an sich war die Störerhaftung sowas wie ein Turbolader.
Total. Also keine Frage. Ich glaube, dass die Störerhaftung noch ein größerer Turbolader war als die ganze NSA-Debatte für Freifunk, auch wenn das andere vielleicht anders sehen. Aber man muss dann wiederum auch zu dieser ketzerischen, berechtigten Aussage sagen, dass das jetzt vielleicht nicht unbedingt zwangsläufig das Freifunk war, was man sich mal erdacht hatte.
Nein, keinesfalls. Also für mich ist Freifunk die Idee, dass man Technologien entwickelt und eine Praxis entwickelt, damit Leute sich selber helfen können.
Richtig.
Und jetzt ist aus Freifunk sowas geworden, Leute helfen sich gegen die Störerhaftung.
Genau, beziehungsweise viele, und das ist auch das, die Freifunk-Telefonnummer wird ja auf mein Handy weitergeleitet, von daher höre ich tagtäglich, was die Leute eigentlich von Freifunk halten und was nicht. Ja. Für viele Leute ist Freifunk ein zivilgesellschaftlicher Hotspot-Anbieter.
Das trifft heute den Nagel auf den Kopf.
Und das wollten, also das war, also will ich persönlich eigentlich nicht, und ich kann mir vorstellen, dass viele von denen, die aktiv sind, das auch nicht als primäres Ziel der Freifunkbewegung gesehen haben. Nochmal, nichtsdestotrotz, faktisch muss man sagen, dass natürlich viel mehr Leute sich seit damals, jetzt sind es knapp fast an die 300 Communities in Deutschland, wir laufen auf die 30.000 Knoten zu, das ist also vor 13, 14 Jahren undenkbar gewesen, natürlich trotzdem an die Sache herangetragen haben. Und ich glaube, dass sich viel mehr Leute mit IT-Infrastruktur auseinandersetzen, die Freifunk nutzen, als die, die ihren normalen WLAN-Router zu Hause haben oder Kabel-Deutschland-Hotspots bei sich zu Hause aufbauen oder was auch immer.
Also ich meine, man kann ja die Hoffnung haben, und ich denke, das wird den Effekt auch am Ende ergeben, wenn die Störerhaftung dann doch für WLAN gekippt wird.
Ja.
Und das wird passieren, oder?
Ich muss leider sagen, ich hoffe es.
Du bist nicht der Meinung, dass dieser gordische Knoten irgendwann mal durchhauen wird.
Also seit, was ich vorher gesagt habe, seit 2014 engagiere ich mich auf den unterschiedlichsten politischen Ebenen mit diesem Thema und spreche auch mit den unterschiedlichsten politischen Parteien und Akteuren über dieses Thema und es ist leider nicht sicher, dass sie abgeschafft wird, weil einfach auch viel und dafür, das habe ich auch in einem Text für die Süddeutsche mal geschrieben, vor mittlerweile auch schon wieder über einem Jahr, die Störerhaftung tatsächlich ein Paradebeispiel für die netzpolitische Inkompetenz dieser Bundesregierung ist. Also wenn man mit den Akteuren spricht über die Störerhaftung, kommt man ganz schnell in Situationen, dass man nicht mehr über die Störerhaftung spricht, sondern dass man darüber spricht, welche Möglichkeiten man schaffen kann, das Internet von bösen Bestrebungen zu befreien, was meines Erachtens damit ja gar nichts zu tun hat.
Da ist,
also Kinderpornografie-Debatte und so weiter, ne, sind wir wieder bei der Frage, was ist Zivilrechtsstrafrecht?
Die hat
und so.
Ja mit der Störerhaftung
nichts zu tun. Aber wenn man selbst mit Bundestagsabgeordneten spricht, gibt es Menschen, die das immer noch denken.
Die das vermischen.
Und die der festen Überzeugung sind, dass man durch die Verminderung des Zugangs oder der Zugangsmöglichkeiten zum Internet Straftaten verhindert, ja. Genau, die glauben das, ja.
Dann ist die Debatte für die Störerhaftung davon getrieben, primär was zu verhindern? Urheberrecht?
Also es gibt zwei bzw. zweieinhalb oder drei politische Gruppen, die ganz stark darauf einwirken. Das eine ist die Urheberrechtslobby, ganz klar. Ja, also die wollen, also dazu zähle ich dann auch quasi fast die Abmahnlobby, die wollen natürlich an den entwickelten Geschäftsmodellen anhand dieser rechtsunsicheren Lage weiter Bestand halten. Das sieht man auch schön in den Stellungnahmen, die man einsehen kann zum Telemediengesetz auf der Webseite vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Und zum anderen, und das kann man in den Stellungnahmen nicht so ganz einsehen, doch in einer konnte man es einsehen, das war es aber völlig beknackt, ist tatsächlich so ein sicherheitspolitisches Bedenken. Also es gibt Menschen auf politischer Ebene, die glauben, dass man durch Beibehaltung der Störerhaftung dafür sorgen kann, dass Cyberkriminalität verhindert wird. Oder
das hast du das Cyberwort verwendet.
Das mache ich immer mit Absicht, weil ich dieses Wort absolut hasse, ist aber das politische Wort, das mit dem politische Akteure häufig mit mir argumentieren.
Cyber. Also sind es dann Innen- und Sicherheitspolitiker, ja. Die versuchen, wir hatten ja jetzt gerade den Jahrestag, 20 Jahre Declaration of Independence of Cyberspace,
ja.
Für die das ein Albtraum ist und die versuchen, das zu kanalisieren, in Bahnen zu lenken und zu überwachen.
Ja, und ich meine, wie gesagt, also wenn man sich krampfhaft versucht, in diese Person reinzuversetzen und akzeptiert, dass da viel technisches und auch Alltagsunwissen besteht, wie technische Infrastrukturen funktionieren, hört man dann solche Argumentationen, und die habe ich wortwörtlich tatsächlich so gehört, wenn wir die Störerhaftung abschaffen und damit jeder frei und offen in ein Internet gehen kann, zum Beispiel auch in einem Flüchtlingsheim, dann haben wir ja keine Möglichkeit mehr, oder beziehungsweise dann ist ja, sind ja Tür, wie sagt man, Tür und Scheunen offen?
Tür und Tor
offen für Terroristen, die in irgendwelchen Flüchtlingsheimen nur darauf warten, quasi den deutschen Staat flach zu legen oder irgendwelche terroristischen Anschläge zu planen. Dass selbst aus innenpolitischer Sicht und aus sicherheitspolitischer Sicht erst recht die Störerhaftung abgeschafft werden müsste, das vergessen die meisten. Ja? Also das ist ein sehr kompliziertes Konstrukt und ich weiß, dass man das auch falsch verstehen kann. Aber wenn man die Störerhaftung abschaffen würde, hätte das tatsächlich auch einen großen Vorteil für die Sicherheitsinstitutionen des Staates. Die Begründung ist ganz einfach. Wenn man jetzt in einem Freifunknetz surft, sind wir nicht in der Lage zu sagen, wo derjenige reingegangen ist zu einem bestimmten Zeitpunkt. Wenn die Störerhaftung abgeschafft wird, dann kann man zumindest sagen, wo derjenige ins Internet gegangen ist. Du weißt, was ich meine, ne? Bei dem Thema muss man immer höllisch aufpassen, weil das tatsächlich ein bisschen komplexer ist und ich habe es jetzt sehr verkürzt dargestellt.
Also für mich ist das völliger Schwachsinn. Darf ich das mal so sagen?
Bitte, ja.
Ja? Und zwar, ich habe auch schon mal vernünftige Leute getroffen,
ja.
Zum Beispiel einen Kommissar der Polizei von Pretoria in Südafrika,
ja.
Wo ich einen Vortrag über das Potenzial offener Mesh-Netzwerke gehalten habe. Und da kam eine Delegation von der Polizei, um sich das anzuhören. Und der Kommissar hat sich auch dazu geäußert und hat gemeint, seine Sache ist nicht, My job is not to police the Internet. Mhm. My job is to police crime.
Mhm. Richtig. Genau. Und das also.
Ich weiß nicht, wie könnte man das auf Deutsch übersetzen? To police. Also zu polizeien.
Sicherzustellen, keine Ahnung.
Ja, also mein Job ist es nicht, irgendwie kriminalistisch gegen das Internet tätig zu werden, sondern Kriminelle zu verfolgen, egal wo die sich rumtreiben. Und das ist eine tief vernünftige Einstellung.
Richtig.
Die habe ich hier in der Debatte noch nie gehört.
Nee. Also das, was ich auch gerade eben gesagt habe als Beispiel, ist natürlich ein sehr verkürzter Umweg. Also wie fasse ich das am besten zusammen? Wenn man mit politischen Entscheidungsträgern spricht, die vielleicht teilweise was von dem Thema verstehen und die der Sache Gutes tun wollen, muss man den Argumentationslinien manchmal hinlegen, die es ihnen hilft, einen Kompromiss zu erarbeiten. Und das, was ich gerade eben gesagt habe, ist zum Beispiel eine solche Argumentationslinie, dass die komplett dem widerstrebt, was mein persönliches Empfinden ist und vor allem auch mein persönlicher Anspruch und möchte auch so ein bisschen sagen, meine persönliche Vision ist und vielleicht war von dem, was ich gehofft habe, was das Internet einer Gesellschaft Positives gut tun kann, sei mal dahingestellt. Man fängt an, wenn man sich politisch und netzpolitisch aktiviert, an Situationen zu stoßen, wo man sich verbiegen muss und für einen Argumentationskompromiss suchen muss. Und das ist eine Sache, das führt jetzt fast schon in die Metaebene, aber wo ich mich auch selber immer wieder erwische und dabei auch negativ erwische, dass man anfängt, Argumentationslinien zu fahren, die zu einem Kompromiss führen könnten, der insgesamt super gut ist, wo die Argumentationslinie aber absolut, und das gebe ich dir vollständig recht, absoluter Schwachsinn ist.
Entschuldige, ich möchte nochmal drauf zurückkommen. Also angenommen, ja, ich bin jetzt Cyberkriminelle aus dem Cyberspace. Was mache ich, ja, um Straftaten zu begehen?
Gehst zu Starbucks.
Oder ich nehme mir eine Richtantenne und knacke irgendeinen der ganzen WLAN-Router mit Sicherheitslücken, die man in Zukunft gar nicht mehr updaten darf. Richtig. Die haben da so ein tolles Feature, das heißt Wireless Protected Setup.
Genau.
Und die haben das tolle Feature, dass man das Default-Passwort von der Fabrik anhand der MAC-Adresse bestimmen kann, die das Gerät in die Gegend funkt.
Ja.
Also das Gerät funkt mir das Passwort mit.
Ja.
Ich muss nur wissen, nach welchem Algorithmus ich das daraus berechnen kann. Und für viele Geräte ist dieser Algorithmus gleich und ganz einfach. Ich muss nur scannen nach dem Gerät. Ich kann identifizieren, welches Gerät ist es anhand der MAC-Adresse. Ja? Weil bestimmte Teile von der MAC-Adresse sind bei einem bestimmten Hersteller immer gleich.
Ja.
Und dann kann ich einfach mich in jedes x-beliebige WLAN hier reinhängen, wo die Leute versäumt haben, das Fabrikpasswort zu ändern, das tun die meisten, dann kann ich irgendwie cyberkriminell aktiv werden, so viel ich will.
Da bist du schon viel progressiver als das, was sich die Bundesregierung beim ersten Entwurf ausgedacht hat. Beim ersten Entwurf war es nämlich so, man lässt die Störerhaftung, sagt aber, man muss zumutbare Maßnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass Menschen quasi das eigene Netzwerk nutzen, zu was auch immer. Und dann war die Lösung der Bundesregierung halt zu sagen, ja, das Netz muss verschlüsselt sein. Und die ganz pragmatische Lösung, wenn man die dann gefragt hat, ja, aber wie will man in ein verschlüsseltes Netz reinkommen, selbst für einen Hotspot-Anbieter oder auch in einem Café, sagen die halt so, ja, dann schreibt der Kaffeebetreiber zum Beispiel den Schlüssel einfach an die Wand.
Ja, das ist doch Schildburghausen.
So, und da sind wir bei dem Punkt, warum du vorhin zu Recht gesagt hast, dass ich, oder ich ja auch das sage, dass mich das ganze Thema sehr schnell zu Weißglut treibt, weil das tatsächlich auf dem Level argumentieren wird. Wenn wir auf dem Level argumentieren würden, was du gerade gesagt hast, würde ich fast sagen, lass uns bitte weiter argumentieren. Finde ich spannend. Lass uns darüber sprechen, aber da sind wir nicht. Anderes Beispiel, Vorschaltseite. Ne? Also die Vorschaltseite ist mindestens genauso beknackt. Ja? Also da hat man dann so Debatten aus rein kompromisspragmatischer Sicht mit Abgeordneten oder politischen Entscheidungsträgern und sagt denen so, ja, aber Vorschaltseite ist ein bisschen schwierig, weil wenn ihr doch an den normalen Bürger denkt, es gibt halt Dienste, die Leute selbst auf ihrem bösen iPhone verwenden, wo eine Vorschaltseite den Dienst verhindert, weil man muss sich halt erst anmelden, sagen die so, ja, dann sollen die Leute Android-Telefone verwenden, da geht's doch. Das sind, du musst dir vorstellen, das sind, also auf dem Level argumentierst du. Und ne, auch nochmal zu dem Punkt, den ich vorhin gesagt habe, auf dieses Level zu kommen und nicht komplett auszurasten, von dieser kompletten Inkompetenz und sich auf dieses Level zu kommen und einen Kompromiss zu schaffen, den die Gegenseite oder auch welche Seite auch immer irgendwie versteht und zu sagen, hier, ihr habt das Problem, wollt das verhindern, dann macht doch lieber das, aber schafft die Störhaftung trotzdem ab, ist ein Spiel, wo man manchmal sich schon die Frage stellt, ob man nicht doch ein bisschen schizophren wird. Ja.
Aber die Ratio, die hinter all diesen Argumenten steht, ist, es soll niemand mehr anonym ins Internet gehen können. Das ist doch die Ratio, die dahinter steht.
Ich glaube, das ist die, also das würde man so nicht aussprechen, aber ich glaube, dass das schon die Ratio ist. Und die zweite Ratio ist tatsächlich pure Angst vor, dass alle Menschen im Internet sind und frei kommunizieren. Dass man es nicht mehr kontrollieren kann.
Ist ja? Doch aber auch schizophren. Andererseits weiß jede Kommune, wissen die Politiker, dass das Land, was sie regieren, hinter anderen Ländern zurücktritt, ja, wenn sie bei der Breitbandversorgung versagen.
Richtig, aber das ist da beißt sich die Katze in den Schwanz. Man hat ganz viele Bilder, wo ich gar nicht weiß, ob die immer stimmen. Ist der Hund und die Katze?
Da beißt sich die Katze in den Schwanz.
Der Hund und die Katze beißen sich in dem Fall in den Schwanz. Das sind dann so Debatten, wo man dann wieder schnell zum Thema kommt und dann kommt dann so ein Politiker zu dir, Elektra, und sagt, wissen Sie, also, eigentlich haben Sie recht. Ich finde es gut. Mehr Breitband. Die Leute sollen ins Internet gehen. Der andere Punkt ist, ganz ehrlich, wenn wir uns mal angucken, wie viele Leute immer noch in Deutschland das Internet nicht nutzen und wenn wir uns angucken, wie die Leute das Internet nutzen, meine Wähler interessiert das nicht. Das ist kein Thema. Netzpolitik kann nicht zu einem Thema werden, wenn die Zugangsdebatte sich auf dem Niveau befindet, wie bei uns in Deutschland.
Das wäre jetzt schon fast ein Abschlusssatz.
Und ich meine, aber das ist so eine Sache, die mir immer wieder kommt. Ich saß im Ausschuss Digitale Agenda zum Thema digitale Flüchtlingshilfe und dann sitzen da total tolle Initiativen mit mir und ich finde die super und was die machen ist großartig. Und dann muss man denen aber leider den Kopf waschen, den Abgeordneten, auch anderen Menschen, die da sitzen und sagen, zivilgesellschaftliche Akteure sorgen zum Teil auf der Balkanroute dafür, dass die Leute unterwegs Internet haben. Wenn sie hier in einem Flüchtlingsheim ankommen, ist die Chance nicht gerade ungroß, dass sie einfach gar keinen Internetzugang haben. Und die Zugangsdebatte kommt vor der Dienstdebatte. Und was die digitale Flüchtlingshilfe zum Beispiel angeht, scheitert die Debatte häufig am Zugang.
Ich habe einen Google Alert geschaltet bei Google News. Immer wenn jemand Freifunk schreibt, kriege ich eine E-Mail.
Du nutzt Google-Dienste?
Ja, muss ich gestehen.
Ich auch.
Muss ich gestehen. Gerade das mit Google News, das finde ich sehr spannend. Ja. Und mittlerweile, also sie tauchen nicht häufig auf, aber ab und zu bekomme ich Meldungen, dass Leute aus Angst vor Flüchtlingen Freifunk abschalten.
Ja.
Dass Leute sagen, wenn es da Freifunk gibt, kommen da die Flüchtlinge hin. Richtig. Und dann gibt es da Kriminalität und Vergewaltigung und pipapo. Und dann kommt dieser ganze Rassismus.
Richtig.
Der bricht sich da Bahn.
Ich hatte vor 3 Wochen einen Anruf von einer Frau aus München, die sich auf der Freifunknummer, die sich darüber beschwert hat, dass ihr Nachbar Freifunk zur Verfügung stellt und dass die Flüchtlinge deshalb vor ihrem Haus rumrennen und dass ihre Tochter und sie Angst haben, da irgendwie durchzugehen. Und sie haben ja auch in den Nachrichten gelesen und dann meinte ich so, nee, habe ich nicht gelesen und könnten Sie mir vielleicht mal erklären. Und ob ich den nicht überreden könnte, seinen Freifunkzugang abzustellen. Und da habe ich jetzt zu ihr gesagt, also erstmal nee, also selbst wenn ich wollte, könnte ich nicht und ich will auch nicht. Aber liebe gute Frau, hören Sie mir nochmal zu, lassen Sie uns nochmal darüber sprechen. Sie wissen ja, wo das Flüchtlingsheim ist. Sie haben eine kleine Initiative da auch mit den Bürgern, wo Sie sich auch für Flüchtlinge engagieren. Also es war nicht so, dass sie flüchtlingsfeindlich war, sondern einfach eine besorgte Bürgerin war, wenn man das so nennen kann. Und da habe ich jetzt gesagt, ja, dann gehen Sie doch in Ihre Organisation, gehen Sie zum Flüchtlingsheim, nehmen Sie den Freifunker mit und sprechen Sie mal darüber, wie Sie in der Flüchtlingsunterkunft Freifunk zur Verfügung stellen. Die Frau hat mir versprochen, dass sie in 3 Wochen nochmal anruft. Das sind erst 2 Wochen vorbei. Ich hoffe, dass sie in einer Woche anruft und mir sagt, das war eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann.
Glaube ich jetzt nicht dran.
Ich auch nicht. Nein, aber wir sehen ähnliche Initiativen ja in Hamburg oder auch in anderen Flüchtlingseinrichtungen, wo es schon so ist, dass solche Aktionen dazu führen, dass manche Bürger sich auch zusammenraffen, darüber mal nachdenken, was sie für eine Scheiße erzählen und versuchen, ihren blinden, falschen Hass in etwas zu kanalisieren, was anderen Menschen vielleicht weiterhilft. Das ist ein Traum, ne? Passiert wahrscheinlich sehr selten leider, aber es passiert. Und solange das noch passiert, gehe ich gerne 3-mal am Tag oder 4-mal am Tag ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne.
Ja, ich meine, ich finde, dass du ja argumentativ wirklich eine gute Lösung gefunden hast, also der Frau zu empfehlen. Ja gut, ja. Wenn sie das Internet, der freie Zugang des Nachbarn stört, sorgen sie an anderen Stellen auch dafür. Das ist, finde ich, sehr elegant.
Ja, und wie gesagt, ich hoffe auch nochmal. Also da hoffe ich trotzdem noch, dass sie anruft. Das ist, bei einigen Leuten hoffe ich nicht, dass sie anrufen nochmal, aber bei vielen Leuten hoffe ich an. Heute hat zum Beispiel auch wieder ein Anwalt von irgendeiner Kirchengemeinschaft angerufen und auch gefragt, wie das dann mit dem Freifunk ist und wie man sicherstellen kann, dass man da nicht störerhaftungstechnisch belangt wird. Und solche Telefonate machen einen dann manchmal schon recht froh, weil man merkt, dass es Leute gibt, die tatsächlich darüber nachdenken, das Freifunk zu benutzen, um Gutes zu tun, was dann natürlich meiner, falsches Wort, nicht Trauer, aber meiner Angst, oder nicht meine Angst, aber meiner Desillusion, was die Nutzung von Freifunk und seiner ursprünglichen Idee natürlich dann auch wieder so ein bisschen aufweicht, wo ich sage, mach das bitte, ist gut, mach das, ist richtig.
Ich wollte es vorher sagen, ich glaube, wir haben Zulauf durch die Störerhaftung, das steht
keine Frage.
Außer Frage. Und aber vielleicht dieser Grundgedanke, dass, dass Gemeinschaft auf gegenseitiger Hilfe beruht. Ich meine, ich bin mitverantwortlich dafür, dass Freifunk Meshnetzwerk.
Richtig.
Also, dass diese Idee von Freiheit und gegenseitiger Hilfe vielleicht doch bei einzelnen Leuten, die vorher da nie drauf gekommen wären,
genau,
bei denen ankommt.
Das glaube ich auch.
Und sie das mitnehmen.
Das glaube ich auch. Das war das, was ich auch vorhin meinte mit dem Auseinandersetzen von digitaler mit. Also, ne, im Vereinszweck des Fördervereins Freinetzwerke steht ja auch was von Bildung drin. Und was ich schon ein bisschen vermisse und worauf ich, wo ich hoffe, dass Freifunk dazu auch einen Beitrag leistet und wozu wahrscheinlich leider oder zum Glück vielleicht auch die Störerhaftung einen Beitrag leistet, ist, dass Leute sich tatsächlich mehr mit digitalen Infrastrukturen auseinandersetzen. Und das ist meines Erachtens ganz, ganz wichtig, weil da eine Unkenntnis in der Breite herrscht und auch ein Unverständnis in der Breite herrscht, was der Sache nicht gut tut, gar nicht gut tut.
Neuland.
Richtig, Neuland und vor allem ausschließlicher Nutzen der Vorteile für Konsumenten des Internets und nicht der Produzenten. Ja.
Ich nicke. das kann man am Radio und am Lautsprecher kann man es nicht sehen.
Und das gilt natürlich auch für jüngere Leute. Ne? Also ich merke das auch mit meinen Studien. Ich lehre ja auch an der Hochschule und ich bin immer wieder überrascht, wie häufig die denken, dass sie kollaborativ arbeiten oder arbeiten können. Vielleicht wissen sie es auch gar nicht, aber hoffen es. Aber letztendlich nutzen sie meistens Dienste zum Konsumieren und nicht zum Produzieren. Und ich würde mir sehr wünschen, dass Initiativen wie Freifunk, aber auch andere Initiativen wieder mehr dazu beitragen können, dass der Grundstein dafür gelegt wird und die Grundstrukturen dafür da sind, dass Leute auch produzieren, inklusive reflektieren. Und das würde ich mir bei der, um zur Störerhaftung zurückzukommen, auch häufiger wünschen von politischen Entscheidungsträgern, die auch viel digitale Infrastruktur nutzen, um zu konsumieren und manchmal auch vielleicht zu produzieren, aber nicht in dem Sinne, wie ich mir das wünsche.
Darf ich was Böses sagen?
Bitte.
Also ich kann viele Sachen, die in der Gesellschaft passieren, nicht anders erklären als durch den Dunning-Kruger-Effekt.
Ich müsste jetzt noch mal den Wein nachgießen.
Sekunde.
Ja, nein, also klar. Klar. Also auf der anderen Seite will man die Debatte aufmachen und sich, ich glaube tatsächlich immer noch an einem gewissen Punkt daran, die Welt ein bisschen besser machen zu können. Und ich glaube, dass das Internet dazu tolle Möglichkeiten bietet. Und ich glaube, dass auch Freifunk dazu noch viel bessere Möglichkeiten bietet, als die heute genutzt werden. Und ich glaube auch an das Gute im Menschen. Und trotz Daniel Kruger-Effekt, glaube ich.
Ich meine, der Dunning-Kruger-Effekt sagt auch, dass Leute ihre Ignoranz überwinden können. Das sagt er auch. Mhm. Aber er sagt auch, dass der Status quo ist, dass die Inkompetenten und Ignoranten eher die Gesellschaft dominieren als die Experten.
Genau. Das glaube ich auch, aber was ich zum Beispiel auch glaube, und man mag jetzt Sascha Lobo mögen oder nicht, aber er hat mal eine Sache gesagt auf der Republika vor ein paar Jahren, die ich einleuchtend fand und die mir vorher schon klar war, aber wenn es jemand ausspricht, ist es immer noch mal ein bisschen anders. Viel toller ist doch, wenn wir die Ignoranten und Inkompetenten dazu nutzen können, eine Sache trotzdem gut zu machen. Und ich glaube zum Beispiel, dass man die Abschaffung der Störerhaftung auch Ignoranten und inkompetenten Menschen schmackhaft machen könnte. Das ist uns ja an einigen Stellen auch schon gelungen.
Ich würde sagen, das nehme ich jetzt als Schlusswort. Es ist 22.44 Uhr. In ein paar Sekunden ist die Sache vorüber. Das war Freifunkradio vom März 2016. mit Christian Heise und meiner Wenigkeit.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Hey, vielen Dank, dass du gekommen bist. Das ist großartig.
Nun klar.
Großartig. Ah, wir haben vielleicht noch ein paar Sekunden. Willst du noch was loswerden?
Ich grüße alle Menschen, vor allem alle Freifunker, die da draußen echt das zu dem gemacht haben, was es heute ist. Und ich bin einfach tierisch dankbar für dieses soziale Engagement, für den Streit, aber auch für die konstruktiven Beiträge, die man immer wieder diesbezüglich hört.
Wow. Dankeschön. Vielen Dank und bis zum nächsten Monat dann.